Cleveres Bauen, dein Einfamilienhaus-Podcast mit Kai und André.
Da sind wir wieder in diesem wunderschönen Podcast-Format hier. Hallo alle da draußen.
Ja, schönen guten Tag, Kai. Endlich ist es wieder soweit, ne?
So ist es. Wieder eine Woche rum, wieder ein neuer Podcast. Ich freue mich tierisch. Und André, ich wollte dir mal erzählen, ich habe die Woche ein mega Schnäppchen gemacht. Ich war einkaufen tatsächlich, ich habe mir einen neuen Fernseher gekauft und sollte Geld kosten, logischerweise. Und dann haben die 30% Rabatt gegeben und das war total cool. Dann habe ich gleich zwei gekauft, weil das war so billig. Da habe ich ja doppelt gespart.
Ja, ne? Und wenn du Dreier gekauft hättest, hättest du dreifach gespart,
ja. Aber unterm Strich habe ich dann gemerkt, ups, jetzt habe ich doch mehr Geld ausgegeben. Das war vielleicht doch nicht so schlau. Und manchmal ist es, wenn wir wieder zurückkommen auf cleveres Bauen, manchmal ist es auch beim Bauen letztendlich so, dass viele Kunden wollen Geld sparen und gucken nach dem günstigsten Preis und stellen dann hinterher fest, jetzt habe ich doch am Ende mehr Geld ausgegeben, als hätte ich vielleicht gleich ein Haus gekauft oder ein Konzept gemacht, wo ich ein bisschen mehr ausgegeben hätte. Und da würde ich gerne mit dir heute drüber sprechen, gerade aus finanzieller Sicht. Als Finanzierer hast du da bestimmt einiges zu sagen. Und lass uns das Thema einfach mal angehen.
Ja, das denke ich mal auch wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man darauf achtet, günstig ist nicht immer auf lange Sicht gesehen wirklich dann auch Geld sparend.
Genau so ist es. Also einmal haben wir natürlich die Bauqualität, da können wir jetzt drüber sprechen und können sagen, so ein Haus, was günstig ist, hat eine schlechtere Qualität. Das muss aber auch nicht immer so sein, weil viele Unternehmen, wenn man jetzt nicht über 50% spricht, sondern wenn wir über ein paar Euro in Anführungsstrichen sprechen, dann ist es manchmal auch, ob ich als Unternehmen viele Häuser baue, dann kann ich industriell anders einkaufen. Ne? Ein Unternehmen, was zum Beispiel generell sich dafür entscheidet, hochwertige Materialien zu verbauen, kann ja diese hochwertigen Materialien, weil sie oft diese Materialien verbaut, günstiger einkaufen, als wenn ich dann bei irgendeinem Unternehmen, das später kaufe.
Ja, oder es ist ein kleineres Unternehmen, was eben nicht so viel abnimmt, die bezahlen ja dann auch mehr für die Materialien.
Genau, vielleicht können sie aber an anderer Stelle gucken und können ein bisschen beim Preis schauen, wo kaufe ich jetzt ein, genau. Weil die Rahmenverträge nicht so festgefahren sind. Also es gibt da so preissteuernde Sachen, die mit Sicherheit beim Haus entscheidend sind, wo man den einen oder anderen Taler sparen kann. Aber ich glaube, das ist gar nicht so der große Punkt beim Bauvorhaben. Ich glaube, dass die Finanzierung manchmal mehr Einfluss auf das Unterfangen Haus bauen und auf Geld sparen Einfluss nimmt als das Haus selber.
Ja, also wir haben ja die Situation, dass die Bank bewertet ja die Immobilie, wenn sie fertiggestellt hat, was die für einen Wert für die Bank hat. Mhm. Und wenn ich ein höherwertiges Haus habe, was energetisch auch auf den aktuellen Stand ist und energiesparend ist, ist das für die Bank natürlich auch wirklich mehr wert als ein Haus, was energetisch nicht so gut dasteht.
Okay, das ist ja beim Auto auch so, ne? Wenn ich ein gebrauchtes Auto zum Beispiel kaufe und finanziere das, dann guckt die Bank immer so nach einem Restwert, wie alt ist das Auto, was ist da, sag ich mal, für eine Sicherheit dahinter, wenn jetzt tatsächlich dazu kommt, dass das Auto verkauft wird, verschwindet oder, ne? Und dementsprechend werden die Zinsen beim schlechter oder besser. Ich glaube, Autofinanzierung können viele da draußen mitsprechen, haben sowas schon mal gemacht. Daher ist es so eine Sache. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Neuwagen finanziere, dann bekomme ich meistens von den Banken, die vielleicht sogar an diese Unternehmen angegliedert sind, Konditionen, die würde ich so mit einem Gebrauchtwagen niemals bekommen. Ja, einfach weil die Sicherheit für das Unternehmen, das dann einen Wert dahinter steckt, größer ist.
Wesentlich größer.
Ja. Und das ist ja sogar noch so, dass die Kilometerlaufleistung im Jahr berechnet wird. Das ist jetzt beim Haus natürlich nicht, weil ein Haus hat keinen Kilometerstand. So. Aber auch da, wenn das Haus älter wird und ich habe ein Haus, was jetzt, sage ich mal, energetisch, das hast du ja gerade angesprochen, energetisch nicht auf dem neuesten Stand ist, dann hat es ja in einem Zeitrahmen X, also sagen wir mal 20 Jahren, einen schlechteren Wiederverkaufswert.
Ja, das merkt man heutzutage auch bei Banken, bei Immobilien, also Bestandsimmobilien, wenn die finanziert werden, dass die Energieklasse oder der Energieausweis, je besser der ist, desto höher wird auch der Wert von der Bank angerechnet. Und das spiegelt sich auch auf dem Wiederverkaufswert.
Und dann letztendlich auf den Zins.
Ja.
Und somit auf das, was ich jeden Monat, wenn ich es kaufe, jeden Monat an die Bank zurückbezahle.
Ne? Also klar, ein Haus, was weniger Energie verbraucht und wirklich energetisch gesehen top ist, wird ja von der Bank wesentlich höher bewertet und dadurch kriege ich einen erheblich besseren Zinssatz als ein Haus, was mehr Energie verbraucht. Und das macht sich natürlich einmal bei den monatlichen Raten, spiegelt sich das wieder. Und dann, das darf man auch nicht außer Acht lassen, so eine Finanzierung zahle ich ja über 30, 35 Jahre, sag ich mal, im Normalfall zurück.
Und selbst wenn du es nur über 20
zurückbezahlst. Ja, ne? Was du denn in dieser Zeit beim energetisch schlechteren Haus an mehr Zinsen bezahlst, das ist erheblich. Wir reden hier über 50.000, 60.000.
Nur alleine durch diesen Werteunterschied, den ja. Die Bank ansetzt. Ja. Wenn du gerade bei Zinsen bist und an diesen Mehrkosten, Zinsmehrkosten, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, bei Häusern, die energetisch sehr, sehr gut gebaut sind und auch sehr nachhaltig gebaut sind, auch in Förderprogramme reinzukommen. Das heißt, ich bekomme staatliche Förderungen, die ja auch nochmal Zinskonditionen verbessert sind.
Ja, das ist ja dann meistens eben die KfW-Finanzierungsbausteine, also für energetische Top-Häuser, also KfW 40, vielleicht sogar noch mit qualitativ Nachhaltigkeitssiegel, wo du die Möglichkeit hast, eben für junge Familien, das wäre das Programm 300 oder das Programm 297 oder 98, jetzt ohne in die Details zu gehen.
Für alle da draußen, ich bin jetzt auch ausgestiegen.
Ne? Gut, aber da bekommt man eben zinsgeförderte Darlehne von der KfW und das macht sich dann richtig bemerkbar.
Das heißt, die KfW, das ist ja eine staatliche Institution, ne? Das ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die sagt, hier gibt es ein Förderprogramm für Leute, die an die Zukunft denken, die energetisch sehr, sehr gut bauen und sich, sage ich mal, so ein bisschen an gewisse Vorgaben halten und dafür bekommst du bessere Konditionen, also einen Kredit mit besseren Zinsen sparst dadurch langfristig Geld ein.
Ja.
Das ist etwas, was letztendlich dann dafür spricht, mehr Geld auszugeben, um energetisch hochwertig zu bauen.
Auf alle Fälle. Da haben wir ja dann wieder denselben Effekt. Dann haben wir ja nochmal verbesserte Zinsen. Also das spart wieder auch bei der monatlichen Rate. Obwohl der Tilgungssatz für die KfW-Bausteine meist höher sind als für das Restvolumen, was du finanzierst.
Das heißt, du tilgst mehr.
Ja.
Dann bist du ja auch schneller fertig.
Ganz genau.
Und zahlst du auch die Zinsen, die du zahlst, zahlst du dann ja auch kürzer von der
richtig.
Zeit
her. Richtig. Und dadurch eben im Gesamtaufwand wieder eine Ersparnis.
Doppelte Ersparnis eigentlich. Ja. Ja, du zahlst die Zinsen, du sparst Monat für Monat Zinsen und bist schneller fertig und zahlst hinten raus
dadurch weniger auch nochmal. Also weil du kürzer bezahlst für diese Bausteine.
Wenn du jetzt so ein vergleichen würdest, so ein Haus, sagen wir mal, es kostet das gleiche Geld.
Ja.
Und du hast nimm 500.000 Euro von mir aus und du hast jetzt so ein Haus ohne Förderung, ohne Zinsverbesserung, was energetisch und qualitativ, sag ich mal, unterhalb einer gewissen Grenze gebaut ist und du hast eins, was wirklich tipptopp gebaut ist. Von der Zinsersparnis über die komplette Laufzeit, was würdest du da schätzen, so ganz grob über den Daumen, sprechen wir hier über 10.000, 20.000, sprechen wir über 100.000 oder sprechen wir...
Da redest du schon mehr, also geht mehr in die Richtung 80.000 bis 100.000 Gesamtersparnis. Okay.
Und das ist im Prinzip das, was ich spare in der kompletten Laufzeit.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt mal sage, die Häuser, hatte ich ja eben gesagt, die Häuser kosten beide gleich. Theoretisch dürfte das energetisch hochwertigere Haus 80.000 bis 100.000 Euro mehr kosten, um wieder bei Null zu sein. Aber ich habe ein besseres Produkt.
Ja, und ich habe ja dann auch eben die Energieersparnis. Das ist ja auch nochmal ein zusätzlicher Nutzen. Und wie gesagt, einen höheren Wiederverkaufswert später. Also ja, das Haus kann theoretisch 60, 70, 80.000 teurer sein und ich habe dann den Gesamtaufwand denselben, als wenn ich ein Haus nehme, was dementsprechend günstiger ist.
Ja, okay, das macht ja dann Sinn, das letztendlich zu bedenken und zu überlegen. Da nehme ich eben diese Mehrkosten am Anfang, wo das Haus erstmal natürlich wesentlich teurer wirkt, nehme ich diesen Mehrkosten auf. Und mach es eben über die Finanzierung dann clever und erschwinglich.
Genau. Und bin für die Zukunft gewappnet, egal in welche Richtung ich später mal tendiere.
Ja. Wenn ich, das ist ja mal so mein Thema, wo ich auch mit den Menschen drüber spreche, die mit mir am Tisch sitzen, wo ich sage, das eine ist ja diese Finanzierungspart, das machst du ja immer dann ganz nett. Und ich spreche mit den Leuten oftmals über die Heizkosten, die da im Prinzip entstehen. Ne? So ein normales Haus hat ja dann irgendwo zwischen 40 und 60 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Ganz grob über den Daumen, je nachdem, ob man auf den Primär- oder auf den Endenergie, jetzt bin ich derjenige, der
Ja,
irgendwelche
jetzt
Fachbegriffe
bist du.
rein. Ne?
Nein,
Je nachdem ist das der rechnerische Wert an Heizkosten, die ich verbrauche. Und dann gibt es noch die energetisch hochwertigen Häuser, die dann teilweise nur 10, 12, 14, 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr verbrauchen. Und wenn ich das mit dem normalen Wert aktueller Stromkosten gegenlege, dann bin ich schnell auch da mal bei 150, 200 € Monat für Monat, die das Haus, wenn ich es energetisch sehr, sehr hochwertig baue, günstiger ist.
Ja, und das ist ja wieder eine Ersparnis. Und diese Ersparnis habe ich ja im Vergleich zu dem Haus, was mehr Energie braucht, die ganz gesamte Nutzungsdauer. Ne, weil ich ja am anderen Level starte, am viel niedrigeren Level. Und da haben wir ja noch nicht mal bei der Größenordnung, was du jetzt beschrieben hast, da ist ja noch nicht mal irgendwie Energiekostenerhöhung eingerechnet. Das ist ja einfach, wenn man jetzt einen Wert von 35 Cent zum Beispiel die Kilowattstunde nimmt, irgendwo rechnerisch, kommen so eine großen Deltas raus und das auf die Jahre hochgerechnet ist ja nochmal eine
Da
Ersparnis.
sind wir hier in der Region in Deutschland schon teilweise gut mit 35 Cent. Ne? Wir
Ja.
haben in Deutschland ja Gegenden, wo wir 45 Cent und die Kilowattstunde mittlerweile haben. Und Tendenz steigend. Das muss man ja einfach so sehen. Und wenn ich das, man sagt ja immer so schön, inflationsbereinigt sehe, und wenn ich also diese Preissteigerung mit drauf rechne und das alles irgendwie mache, dann habe ich allein über die Heizkosten in 30 Jahren locker 50 bis 100.000 € irgendwo zusammen. Und da wird es dann schon spannend, da kann man schon drüber nachdenken. Suche ich jetzt das absolute Schnäppchen? Oder gucke ich auch darauf, dass ich preiswert einkaufe? Das heißt ja nicht, dass wir teuer einkaufen müssen.
Clever, wir müssen
clever einkaufen.
clever.
Das heißt, eine gewisse Leistung kostet ein gewisses Geld. Aber in diesem Leistungsspektrum, wo ich dann auch energetisch hochwertig baue, da kann man natürlich gucken, wo kriege ich ein tolles Angebot und ne, welcher Anbieter bietet
Da
mir
gibt es ja
was.
auch preisliche Unterschiede, ne? Da
Exakt.
kann man ja das Optimale dann für sich suchen.
Genau. Aber letztendlich, wenn ich das so sehe, ist das hochwertige, energetisch hochwertige Bauen nachher mit den ganzen Förderungen und Zinsvorteilen, die ich habe und Energiekostensparen, die ich habe, sogar ja gleich
Nee, es
gut
ist
oder
günstiger.
günstiger.
Es ist günstiger. Und auch egal, wie ich mich denn entscheide, wenn ich später eben das Haus verkaufe, wäre ich für Niedrigenergiehaus oder ein Haus, was energetisch zur heutigen Zeit top ist, mehr kriegen als Verkaufserlös oder habe einen höheren Marktwert, als wenn ich ein anderes Haus habe.
Definitiv, ja. Also wenn wir natürlich jetzt den Wiederverkaufswert der Immobilie sehen, dann sind wir mit einem energetisch hochwertigen Haus, was zertifiziert ist, was auch Zertifikate nachweislich hat. Ne? Wir haben ja ganz viele Möglichkeiten, heutzutage ein Haus zu zertifizieren, Energienachweise zu liefern,
Dann.
wo nicht nur auch geguckt wird, ist es jetzt energetisch gut gedämmt, sondern ist es auch qualitativ hochwertig gebaut? Da muss man an vielen Stellen überprüfen und da wird geguckt, da wird während der Bauphase dokumentiert. Also das sind ja alles Dinge, die auch sicherstellen langfristig, dass ein Haus eine gewisse Qualität hat, über das Energetische hinaus.
Ja,
Ja.
und das ist dann unabhängig im Prinzip über das Zertifikat der KfW letztendlich nachgewiesen.
Genau, und dann sind wir an einem Punkt, wo der Wiederverkaufswert nachher in 10, 20, 30 Jahren, wann auch immer ich sage, ich möchte vielleicht die Immobilie loswerden und möchte gerne einen neuen Lebensabschnitt irgendwie gehen, da habe ich natürlich dann mehr Geld in der Tasche nach dem Verkauf der Immobilie. So,
Ja, und wenn ich sie nicht verkaufe, habe ich aber auch die Gewissheit, ich habe ein höherwertiges Haus.
höherwertigeres
Ja,
Haus,
Haus.
weniger Energiekosten, schneller abbezahlt. Also Ne? Letztendlich spricht alles dafür.
Ja, also ich gebe im Prinzip, ich sag mal einfach über den Daumen, ich gebe 80.000 am Anfang mehr aus. Mhm. Hab entweder eine niedrige Rate oder eine gleichwertige Rate und zahle aber über die gesamte Laufzeit gesehen, eine mit Energieersparnis habe ich dann trotzdem 80, 100.000 gespart.
Das reicht ja nicht, aber
und, ja. Ne? Und habe auch noch einen höheren Wert.
Ja, letztendlich gibt es keinen Grund, nicht energetisch hochwertig zu bauen.
Nein, in den heutigen Zeiten sowieso nicht mehr. Und das wird in Zukunft auch immer relevanter werden, dieses Thema.
Wir haben ja auch ganz oft, dass Kunden, die mit einem normalen Haus gar nicht finanzierbar sind, obwohl sie weniger Geld ausgeben, sie auf einmal mit KfW und mit der Ersparnis und der Zinsersparnis finanzierbar werden, weil ja auch der Objektwert höher ist, wie eben schon gesagt, und weil die Restschuld, also das, was ich nachher später zurückzahle, niedriger ist,
ja.
Weil eben die Tilgung, also bei gleicher Rate eine höhere Tilgungsleistung da ist.
Genau.
Ja.
Das ist ja auch immer noch ein Thema, dass die Banken eben rechnen, am Ende der Zinsbindung von den einzelnen Bausteinen, ne, hatten wir ja schon mal in einer anderen Folge besprochen, dass das eben ein Thema ist, dass dann auch gerechnet wird, dass das in das Einkommen reinpassen muss und. Und das hatten wir auch öfters schon in der Praxis, ne? Du erinnerst dich, dass eben die Kunden dann nur durch dieses höherwertige energetische Haus überhaupt finanzierbar wurden.
Du als Finanzsuperheld, ich sehe dich ja immer, wenn du hier reinkommst mit deinem Umhang, wo das riesengroße Euro-Logo drauf ist, der im Wind flattert. Wie geht man das Thema Energieförderung, KfW-Förderung, wie geht man das am schlausten an? Weil da braucht man ja ganz viel zu eigentlich vorher schon, bevor man überhaupt das, also das ist ja auch nicht einfach für viele, ne?
Na, das ist eigentlich ein Thema, dass der Hausverkäufer auch mit involviert sein muss. Man muss ja erstmal, wie gesagt, Bedarfsanalyse, wie soll das Haus aussehen, was muss bei dem Haus, ja, was muss das Haus alles bringen können. Und dass man dann guckt, nachdem man das Finanzierungsgespräch mit den Interessenten, mit den Kunden gemacht hat, schaut, welche Förderbausteine oder Bausteine sind für den Kunden sinnvoll. Und dann kann man ja auch richtig das Delta berechnen, die Ersparnis berechnen gegenüber einem Haus, was vielleicht wirklich 60.000, 70.000 Euro günstiger ist, aber eben einen schlechteren energetischen Verbrauch hat und dass der Kunde das schwarz auf weiß auch gegenübergestellt hat.
Also du brauchst ja als Kunde, also oder du als Finanzierer, brauchst ja letztendlich, um das zu beantragen, auch eine Bestätigung von einem Hausbauunternehmen,
genau,
was sagt, dieses Haus ist förderfähig. Das heißt, du brauchst da auch tatsächlich Hausverträge und so, also sehr relativ weit vorne im Prozess, wo man dann diesen KfW-Antrag stellt.
Ja.
Und da ist es ja auch so, dass gewisse Dinge eingehalten werden müssen von den Unternehmen und das auch klar definiert sein muss vertraglich, dass es im Prinzip ein KfW-Effizienzhaus ist, dass diese digitale Registrierungsnummer da von dem Unternehmen letztendlich kommt und dass du die bekommst, dass du diesen Antrag stellen kannst. Also das muss alles von der Hausbaufirma letztendlich gemacht werden.
Aber das erfolgt ja dann auch in Zusammenarbeit eben, wie gesagt, mit der Hausbaufirma, mit dem Finanzierer und mit dem Kunden.
Es gibt ja immer so Fallstricke bei der KfW, wenn man zum Beispiel einen Hausvertrag ohne KfW abschließt, dann hinterher nochmal anfängt, irgendwie was zu machen, wird schwierig oder da muss man auf gewisse Dinge auch bei der Vertragsgestaltung beim Haus einfach achten. Das heißt, als kleiner Hinweis für alle da draußen, die jetzt zuhören, die schon eine Hausbaufirma haben oder die in diesen Prozess einsteigen wollen, klärt das Thema KfW und Förderung vorher mit dem Finanzierer ab, sprecht es durch und sprecht auch mit der Hausbaufirma den Fahrplan ab, wie der Fahrplan ist, damit ihr nachher den richtigen Weg einschlagt und euch nicht in der Antragstellung auch was verbaut. Also kann man vertraglich, wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Firma einen Vertrag abschließt, Und hat einen Hausvertrag gemacht, dann wird's immer ein bisschen problematisch. Da muss ein spezieller Hausvertrag zum Beispiel sein, da muss spezielle Klauseln drin sein.
Ja, also da stellt die KfW wirklich, müssen bestimmte Formalitäten eingehalten werden. Ansonsten habe ich denn nicht mehr die Möglichkeit, diese KfW-Bausteine zu beantragen.
Ja, und daher ist es wichtig, vorher drüber zu
Am
sprechen.
Anfang, genau.
Genau, Anfang drüber zu sprechen und eben diesen Weg gemeinsam mit dem Finanzierer und mit der Hausbaufirma zu gehen, das führt einfach viel, viel mehr zum Erfolg.
Ja.
Ja.
Und das ist ein Zeichen auch von Cleverness, denn.
Clever, warte mal, da war doch was. Apropos clever.
Ja.
zum Beispiel www.cleveresbauen.de, da findet ihr ganz viele tolle Informationen über uns, unseren Podcast, über viele andere Folgen. Es gibt auch einen wunderschönen Blog, den könnt ihr euch gerne anschauen. Da gibt es auch wieder ganz viele Informationen und Zusatzinformationen zu jeder Folge. Daher einfach mal auf www.cleveresbauen.de raufschauen. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch eine verdammt gute Zeit.
Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wiederhören.